Radio Jade, live vor Ort.
Wilhelmshaven in der Volkshochschule. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Radiogeräten. Wir senden heute wieder einmal zu einer Wahl, diesmal zur Landtagswahl. Und wir haben wieder alle Landtagskandidaten eingeladen, die hier natürlich Frage und Antwort stehen werden. Natürlich werden wir auch Fragen aus dem Publikum nachher zum Schluss der Sendung dann beantworten. Wir, das sind Gerd Abelt, der Chefredakteur der Wilhelmshavener Zeitung.
Schönen guten Abend.
Und mein Name ist Michael Konken, ich spreche für Radio Jade. Und ich glaube, dann können wir gleich einsteigen, nämlich mit dem Hausherrn, der Werner Sabisch, der immer so zu Anfang so ein bisschen etwas erzählt zu den Wahlen. Herr Sabisch, mir fiel ein, schon wieder Wahlen?
Ja, schon wieder. Und dass Sie jetzt so früh kommen, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir ja eine unglückliche Konstellation hatten in der Vergangenheit. Das haben Sie alle mitbekommen. Und das ist so kurz nach der Bundestagswahl ist, das ist natürlich vielleicht auch nicht die glücklichste Konstellation. Ich möchte aber am Anfang nochmal sagen, ich bitte um Nachsicht, dass wir so einen ganz unglücklichen Einstieg hier heute hatten mit einem schweren Sturz. Und ich bitte um Nachsicht, dass wir also dadurch auch Verzögerungen hatten beim Hineinkommen. Ich hoffe, das ist das letzte Unglück dieser Art heute Abend. Auch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlich willkommen heute Abend. Ich begrüße besonders die Diskutantinnen und Diskutanten, die sich heute bewerben für die Landtagswahl und die uns vertreten wollen aus Wilhelmshaven in Hannover. Und ich darf auch ganz herzlich begrüßen die beiden Moderatoren, Herrn Abelt von der WZ und Herrn Konken von Radio Jade. Und ich denke, beide haben einen Applaus verdient.
Gut, danke schön, Herr Sabisch. Ein Satz noch und dann müssen wir sofort in die Podiumsdiskussion.
Ich möchte ganz kurz noch sagen, das Hans-Beutz-Haus ist ein Haus der Weiterbildung. Und die Weiterbildung ist ein wichtiges Thema der Landespolitik. Damit habe ich einen kürzestmöglichen Übergang gemacht zu meinem eigentlichen Thema. Denn die Weiterbildung ist in der Landespolitik zwar ein wichtiges Thema, aber sie wird wenig diskutiert, obwohl die Weiterbildung den größten Anteil auf Bundesebene hat mit 22 Millionen Teilnehmern insgesamt. Und ich würde gerne diesen Auftakt zum Anlass nehmen, nachher auch nochmal eine diesbezügliche Frage an die Diskutanten zu stellen.
Das merken wir uns, zur Bildungspolitik werden wir, glaube ich, noch interessante Fragen stellen. Verbale Unglücksfälle kann es eigentlich nur heute von den Kandidaten noch geben und deswegen gebe ich gleich mal weiter an Gerd Abelt, der jetzt schon mal einige der Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen wird. Gerd, bitte.
Ja, schönen Dank, Michael. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen hier in dem Hans-Beutz-Saal. Dass so viele Leute heute gekommen sind, zeigt ja, dass das Thema Politik eben die Leute doch bewegt, auch in solcher unglücklichen Konstellation, kurz nach der Bundestagswahl. Vielleicht sollte man das nicht nur zu den Wahlen mal machen, sondern auch zwischendurch. Werden wir mal sehen, ob wir das in diesen nächsten 4 Jahren hinkriegen, dass wir die Politik auch zwischendurch mal befragen, zu dem, was sie denn geleistet hat. So haben wir immer mehr die Ankündigungsvariante. Vielleicht sollten wir zwischendurch mal so eine Zwischenbilanz ziehen, denn offenbar sind ja die Wähler offenbar nicht genau der gleichen Meinung wie die Politiker, was so erreicht worden ist und was nicht. Da kann man vielleicht mal ab und zu zwischencallen und sagen, wo stehen wir denn eigentlich, wo wollen wir noch hin? Okay, wir wollen die Kandidaten vorstellen. Die meisten werden Ihnen bekannt sein, auch aus der Berichterstattung der Wilhelmshavener Zeitung und von Radio Jade. Hier gleich neben mir zu meiner von Ihrer aus gesehen Linken, der Herausforderer Stefan Hellwig, 54 Jahre alt, CDU-Kandidat, 53 noch, okay. Ja, stimmt, wenn man genau hinguckt, ja. Kreisvorsitzender der CDU in Wilhelmshaven und Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, beruflich Kapitän auf großer Fahrt von der Ausbildung her und arbeitet beim Wasser- und Schifffahrtsamt als Leiter des nautischen Büros. Wir setzen fort mit, genau, applaudieren Sie gerne. Wo ist er? Ganz rechts von Ihnen ein junger Mann, der Christian Ressel, kandidiert für die FDP, 32 Jahre alt. Richtig, okay. Aber schon seit Jahren als Liberaler im Geiste aktiv und jetzt seit der letzten Kommunalwahl auch im Stadtrat Verantwortung tragend. Und beruflich ist er selbstständig in der IT-Branche und in der Eventtechnik, habe ich gelesen. Und ab und zu, wenn Ihnen das nicht gefällt, was er heute so sagt, Sie haben eine andere Chance, ihn lieb zu gewinnen. Er macht nämlich auch Musik als DJ und vielleicht ist das ein oder andere Lied dabei, was Ihnen gefällt. Wir blenden rüber genau auf die andere Seite, ganz links von Ihnen, Thorsten Morisse, kandidiert für die AfD, 53 in dem Fall auch, fast noch nicht, 52 noch, selbstständiger Heizungsbau- und Sanitärinstallationsmeister seit 2016, politisch aktiv und auch im Rat der Stadt und da Fraktionsvorsitzender der Alternative für Wilhelmshaven. Und jetzt ein alter Bekannter, gleich neben ihm, Udo Stries-Grubert, hatten wir vor 3 Wochen gerade das Vergnügen, oder vor 2 Wochen das Vergnügen, nämlich bei der Bundestagswahl. Ich habe mich gefragt, was hätten wir eigentlich gemacht, wenn Sie jetzt gewählt worden wären bei der Bundestagswahl, dann hätten wir ja einen Menschen weniger hier gehabt, weil Sie ja jetzt in Berlin schon gewesen wären. Aber Sie haben es wahrscheinlich richtig vorausgeahnt, dass Sie noch Zeit haben heute Abend für uns. Insofern sind wir zufrieden mit dem Wahlergebnis letztes Mal. Sie kandidieren für die Freien Wähler nach wie vor, 57 Jahre alt, beruflich in der Erwachsenenbildung tätig werden auch für die Landtagswahl Positionen vertreten, die Freien Wähler haben, die eigentlich ja eher kommunalpolitisch unterwegs sind. Aber das werden Sie uns gleich noch selber erklären nachher. Michael, du hattest...
Ja, ich mache gleich weiter und fange gleich an mit Holger Ansmann. Er ist der amtierende Landtagsabgeordnete für Wilhelmshaven, ist seit 2014 jetzt im Landtag. 13 schon. Ah ja, genau. Wir haben ja ein bisschen vorgezogen. Das war jetzt der Test, ob schon wahr sind. Genau. Er hat den Vorsitz und jetzt muss man mal gucken. Der Ausschuss hat einen langen Namen. Für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration. Stimmt. Und dann noch Mitglied im Unterausschuss für Häfen und Schifffahrt. Das ist ein Unterausschuss des Wirtschaftsausschusses. Ich habe eigentlich gedacht, Holger Ansmann, der kommt heute in Sack und Asche. Weil nach dieser Bundestagswahl kann man doch eigentlich nur noch hier reinkriechen, oder?
Nee, so würde ich das überhaupt gar nicht sehen. Es war natürlich ein Sonntag mit gemischten Gefühlen. Wir kriegen ja so gegen 15 Uhr dann schon die ersten Zeichen für die Prognose. Das war natürlich ganz, ganz schlecht. Und das Gesamtergebnis für die Bundespartei ist natürlich klar das Schlechteste in der Nachkriegsgeschichte. Das ist nicht nur etwas zum Nachdenken, sondern das ist enttäuschend. Wir ziehen daraus die Konsequenzen. Man muss aber natürlich auch den Wahlkreis sehen. Und der Wahlkreis ist ja mit der Direktkandidatin gewonnen worden. Wir sind stärkste Fraktion. Und wenn ich heute hier so stehe, die aktuellen Umfragen sind keine Ergebnisse, aber CDU 35%, 34% SPD, so gesehen offenes Rennen auch in Niedersachsen und vielleicht auch eine gute Grundlage für die Diskussion heute Abend. Ich freue mich drauf.
Jetzt haben wir nicht, um da mal überzuleiten, die aktuellen Werte der Grünen, aber vielleicht weiß das Wilma Virginia Niari, schöner Name. Ne? Ja. Sie kandidiert für Bündnis 90 Die Grünen, ist alleinerziehende Mutter, 55 Jahre alt, war richtig, das habe ich dann gut nachgeguckt. Und sie macht sich Sorge um die nachfolgenden Generationen. Das wird dann höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen im Wahlkampf rüberkommen.
Ja, das ist wichtig, weil der Generationsvertrag funktioniert ja nicht mehr so, wie wir das ursprünglich ja angedacht haben. Und die nachfolgenden Generationen werden ziemlich stark belastet und da muss einfach dringend was passieren. Ich meine, ich bin Oma und mir ist das natürlich wichtig.
Gut, ich gehe mal rüber zu Johann Wilms. Johann Wilms kandidiert für die Linken, ist aus dem Berufsleben mittlerweile draus, 67 Jahre alt und kann sich voll auf die Politik konzentrieren. Kommen wir später noch zu. Ich darf nämlich jetzt zur letzten Kandidatin gehen. Und da muss ich mal auf die ganz andere Seite wieder rüber gehen. Das ist, jetzt habe ich eigentlich Andreas Tönnies hier erwartet, weil der kandidiert eigentlich bei jeder Wahl. Jetzt bin ich ein bisschen geschockt. Gut, nein. Anja Sanchez-Mengeler. Ich soll sie Angela nennen, hat mir jemand gesagt. Nee, okay, gut. Sie kandidieren für die Partei. Sie sind von der Ausbildung her Engagement Lotsen. Ja, Engagement Lotsen. Was ist das?
Das ist eine Position, die das Ehrenamt hier in der Region koordiniert und auch voranbringt. Ich bin sozusagen Mediator, Ideengeber, Impulsgeber, Vereinsgründerhelfer. Also es ist eine vielfältige Position und im Moment betreue ich ein Projekt, das sich auch ausschließlich dem Ehrenamt widmet.
Sehr schön, Gerd. Damit bin ich durch. Ich habe noch vergessen, sie ist 43 Jahre alt. 42, also wird 43 in diesem Jahr. Wenn die Wahl vorbei ist, ist es wahrscheinlich 43. Gerd, ich übergebe jetzt an das Thema Wirtschaft und Gerd Abel, der sich um diesen Themenblock kümmert.
Wir wollten noch, wenn du dich erinnerst, noch eine Zwischenfrage stellen. Genau. Eine ganz kurze, zum Warming-up, damit alle auch schon vorher mal geredet haben. Stellen Sie sich vor, so die Frage an alle, Sie sind jetzt gewählt am kommenden, am 15. Oktober, am übernächsten Sonntag und ziehen in den Landtag ein und 4 Jahre später stehen wir wieder hier und diskutieren. Was ist Ihr Ding, was Sie bis dahin auf jeden Fall in Hannover durchgesetzt haben wollen? Das Wichtigste in Kürze.
Herr Morisse von der AfD.
Jo, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Herr Stries-Grubert.
Arbeitnehmerrechte stärken und Bildung voranbringen.
Herr Wilms von der Linken?
Ja, wir sind auch für die Arbeit. Und wenn sie nicht da ist, muss alles sozial und gerecht zugehen.
Herr Hilwig, was können Sie erreichen in 4 Jahren Landtag?
Breitbandausbau, Schulen, Schulchaos beenden, unsere Wirtschaft fördern, wo es nur immer auch geht, Hafenwirtschaft ganz insbesondere.
Herr Hansmann?
Ich fange da an, wo ich aufgehört habe. Es sind ja einige Sachen liegen geblieben. Also so gesehen fange ich nicht neu an, sondern würde die Arbeit ja fortsetzen. Das heißt insbesondere dafür zu sorgen, dass das Gesetz, was wir nicht mehr durchgekriegt haben, was Barrierefreiheit für die Behinderten wichtig ist und das Thema Pflege und was wir dann auch machen werden, ist die Freiheit von Kosten in allen Bildungsbereichen.
Ja, und Wilma Niari kommt als Nächste. Nach 4 Jahren, was soll erreicht sein?
Also ich schließe mich Holger Arnsmann an. Natürlich müssen die Sachen, die wir vorbereitet haben vom Bündnis 90 Die Grünen, auch noch weiter durchgebuchst werden. Dazu zählt Bildung, dazu zählt die Ganztagsschule auf jeden Fall. Eine gute Grundausbildung ist das Wichtigste, auch in der Wirtschaft, wissen wir alle. Fachkräfte werden gebraucht, Fachkraftmangel haben wir und natürlich Lehrmittelfreiheit für die Kinder und Jugendlichen und für die Eltern, die Kinder in der Ausbildung.
Eine Menge Aufgaben, wenn Sie reinkommen, ich merke das schon. Anja Sanchez-Mengeler, was wenn Sie es schaffen würden? Herr Tönnies hat es ja nicht geschafft im Bundestag, der wollte unbedingt rein.
Ja, ich will natürlich auch unbedingt rein. Also ich denke, ich werde eine Spur von Abgeordneten mit Bluthochdruck und Magengeschwüren hinterlassen, aber auch eine zufriedenere Gesellschaft.
Gut, und der Letzte in der Runde, Christian Ressel.
Ja, ganz wichtig, Entbürokratisierung in allen Bereichen und was Herr Helwig gerade auch schon gesagt hat, das Schulchaos müssen wir beenden, was die letzten Jahre da passiert ist, müssen wir ganz klar anpacken und optimieren. Da gibt es sehr viel zu tun, da wurde sehr viel vernachlässigt, das sind sehr wichtige Themen, die wir anpacken müssen und das müssen wir anpacken, ganz wichtig.
Schulchaos, ja, klatschen Sie ruhig, alles Schulchaos ist ein Stichwort für unsere erste Runde. In der ersten Fragerunde wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Bildung und Schulen. Ein Thema, was sehr viele Menschen betrifft. Ja, nicht nur die Kinder, die zur Schule gehen, sondern auch deren Eltern oder Erwachsene, die sich weiterbilden wollen und. Fast jede Familie hat mit dem Thema Bildung etwas zu tun. Das Schlüsselthema für fast jede Landtagswahl in unserem Föderalismus. Herr Helwig, Herr Ressel hat eben gesagt, Schulchaos, dem schließen Sie sich an?
Ja, selbstverständlich. Wir haben Riesenprobleme in den Schulen. Es fehlen überall Lehrer. Nicht nur deswegen, weil wir jetzt einen Haufen Menschen dazu bekommen haben über die Flüchtlingswelle, sondern es war absehbar, dass wir allein über die Demografie schon Lehrermangel bekommen würden. Die Landesregierung hat in den letzten 5 Jahren nichts getan, um da entgegenzusteuern. Jetzt in letzter Zeit versuchen sie da krampfhaft irgendwas in die Gänge zu kriegen. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, wir haben die Unterrichtsausfälle. Jede Familie hier in Wilhelmshaven ist davon betroffen. Ich selber habe es jetzt auch erlebt, 11. Klasse, ganzen Tag nach Hause geschickt worden, weil keine Lehrer da sind auf dem Gymnasium. Das kann einfach nicht sein. Und insofern plant die CDU natürlich eine riesen Bildungsoffensive und auch eine riesen Offensive, was das Einstellen und Gewinnen von neuen Lehrkräften anbetrifft. Jetzt nicht nur über den universitären Bereich, sondern auch eben als Quereinsteiger. Schulchaos beenden heißt auch, dass wir nicht wieder anfangen, wie das die Sozialdemokratie ja immer im gern Verbund mit den Grünen macht. Jedes Mal, wenn sie Regierung übernehmen, wird erstmal eine Schule reformiert. Ist natürlich ein Wahnsinnsdrama für Lehrer, aber vor allen Dingen auch für Schüler und Eltern. Das werden wir selbstverständlich nicht tun. Also wir werden jetzt nicht krampfhaft das G9, wenn wir den gewinnen, auf G8 wieder zurückschrauben, sondern G8 wird als Option eingeführt. Das heißt, wenn ein Schüler meint, er kann es in 8, dann wird eben auch die Möglichkeit geboten, das zu schaffen. Aber die Regelschulzeit wird der G9 bleiben.
Im CDU-Landeswahlprogramm steht drin, dass sich die Lehrer dann in einer Übergangszeit, denn ein neuer Lehrer dauert ja eine Zeit, bis er ausgebildet ist, erstmal auf die Kernkompetenzen, die Schule sich erstmal auf die Kernkompetenzen konzentrieren soll. Also die Hauptfächer, die Deutsch, Mathe, Englisch vielleicht. Das ist massiv kritisiert worden, landab, weil eben Schule ja nicht nur Kernfach ist, sondern vielleicht auch Musik beinhalten muss, Kunst beinhalten muss. Wie stehen Sie zu der Konzentration auf Kernfächer?
Die Kernfächer sind ja eben die wesentlichen Fächer, die eben hinterher auch für uns, für unsere Wirtschaft am wichtigsten sind. Dass die Leute eben oder dass die Schüler die Kompetenzen in diesen Fächern haben, steht erstmal vorneweg. Selbstverständlich sind Fächer im kulturellen Bereich sind genauso wichtig, nur das Problem ist halt, wir müssen uns ja erstmal mit den geringen Lehrermengen, die wir haben, auf das konzentrieren, was wir als Gesellschaft eben als wesentlich erachten. Und es tut mir wirklich leid, so schön wie Sport ist, so schön wie Kunst ist, so schön wie Musik ist, wunderbar alles, aber wir brauchen vor allen Dingen natürlich Leute in der Wirtschaft hinterher, die rechnen können, die mit Wirtschaft umgehen können, die Sprachen können, Geografie und Ähnliches.
Dankeschön. Herr Ansmann, in der Erfolgsbilanz der SPD steht drin im Bereich Bildung, dass die Rückkehr zum 13-jährigen Abitur, Abitur nach 13 Schuljahren und die Einführung und flächendeckende Einführung der Ganztagsschulen Erfolge sind der rot-grünen Landesregierung. Hat sich die Landesregierung damit überfordert, weil dieses Schulsystem im Moment eben mit zu wenig Schülern unter, Lehrern untermauert ist?
Nein, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Es war auch eine breite Mehrheit im Niedersächsischen Landtag. Das Turbo-Abitur, das ja unter dem heutigen Spitzenkandidaten der CDU in Niedersachsen eingeführt worden ist, dann wieder abzuschaffen. Dass wir Ganztagsgrundschulen immer weiter einrichten, ist einfach dem Bedarf der Menschen in der heutigen Gesellschaft gefordert. Ich will aber mal ein bisschen was sagen zum Thema Bildung anhand der Situation hier unmittelbar in meinem Wahlkreis, also in Wilhelmshaven. 5 Jahre, wenn wir mal ganz unten anfangen, und Bildung ist ja nicht nur Schule, im Krippenbereich 185 zusätzliche Krippenplätze geschaffen, 2,2 Millionen Euro Zuschuss des Landes, die nach Wilhelmshaven geflossen sind. Wir haben ein Angebot gehabt an Kita-Plätzen insgesamt, wo man sagen kann, der Bedarf, das ist nicht in allen Städten in Niedersachsen so, insbesondere nicht in den Großstädten, ist gedeckt aus heutiger Sicht gewesen. Aktuell haben wir wieder einen Bedarf von insgesamt circa 550 zusätzlichen Plätzen, das heißt also Kinder zwischen 0 und 6, die in den Bereich der Kitas kommen. Wir werden dafür, so kenne ich das bisher in den Gesprächen, weitere 4 Einrichtungen in Wilhelmshaven schaffen, die finanziert werden aus Mitteln zum Beispiel auch des Integrationsfonds, wo 2017, 2018, das ist ja auch etwas Zusätzliches, 5 Millionen nach Wilhelmshaven fließen. Wir haben keinen Stellenmangel, das muss man immer wieder betonen. Wenn wir die Situation in den Schulen sehen, haben wir Lehrermangel. Nicht nur in Wilhelmshaven, in fast allen Städten in Niedersachsen, auch in anderen Bundesländern. Das ist der Entwicklung gefordert. Es sind mehr Kinder da als geplant. Das ist schön. Und natürlich ist es so, dass die Flüchtlingskinder auch ins Bildungssystem gehen. Wir haben einen Lehrermangel. Wenn man weiß, wie lange es dauert, bis ein Lehrer ausgebildet ist, sozusagen sein Studium dann beendet hat, dann hätten die Lehrer, die wir heute brauchen, die hätten eingestellt werden müssen, zu einer Zeit, wo Rot-Grün 2013 noch gar nicht in der Landesregierung war. Also der das heute so stark bemängelt, muss sich also selber ankreiden, nicht rechtzeitig reagiert zu haben. Wir reagieren, wir haben heute so viel Lehrer in Niedersachsen wie noch nie. Es reicht aber bei Weitem nicht aus und es gibt alle Bemühungen, aber es wird natürlich noch eine Zeit lang dauern. Das ist einfach so. Das gilt aber für jede Landesregierung, bis dann sozusagen der Lehrermangel, der heute da ist, dann so gestopft ist. Ich kenne ganz, ganz viele Lehrer, die also.
Ich habe eine Zusatzfrage noch. Wenn das denn so ist, dass diese Probleme, die wir an den Schulen haben, unausweichlich waren, dann erklärt sich ja nicht, warum das so schlecht gemanagt wird. Denn mein Eindruck ist, dass Frau Heiligenstadt völlig überfordert ist, sage ich jetzt mal, zumindest wenn man die Medien Land auf Land ab verfolgt, mit dem Management dieser Krise. Denn Eltern kriegen keine Auskünfte, Kommunen kriegen keine Auskünfte, Lehrer sind verunsichert, was sie sagen dürfen, Gymnasiallehrer wissen nicht, wann sie welche Schule besuchen sollen, etc. Eine Baustelle nach der anderen. So ist die Wahrnehmung. Warum wird das nicht besser verkauft dann?
Ja, also ich würde jetzt nicht alles Frau Heiligenstadt ankreiden wollen. Man kann sagen, sie hat natürlich und in einem so komplexen System und bei den Herausforderungen, die ich ja auch beschrieben und geschildert habe im Bereich des Bildungssystems, da passieren natürlich Probleme. Und die Abwicklung erfolgt über die Landesschulbehörden. Dort ist natürlich auch eine Situation eingetreten, wo man sehr gefordert ist. Und ich denke, das ist auch eine Erkenntnis, die ich mitnehme aus der jetzt aktuellen Diskussion, dass wir hier in Wilhelmshaven wieder eine Vertretung der Landesschulbehörde unmittelbar vor Ort brauchen. Und da will ich mich dann für den Fall meiner Wiederwahl gerne für einsetzen.
Schönen Dank. Frau Nuyari, die Grünen fordern kostenfreie Bildung für jedermann als ein wichtiger Baustein im Wahlprogramm und eine verstärkte frühkindliche Bildung. Warum haben Sie da noch nicht für gesorgt in den letzten Jahren?
Also es wurde dafür gesorgt, das ist die Tatsache, dass dafür gesorgt worden ist. Wir haben zum Beispiel eine dritte Kraft eingesetzt in den Kindergartengruppen. Das ist, wie bitte? Achso, also nochmal. Das, was Sie eben gerade gesagt haben, entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben jetzt zum Beispiel mit Bündnis 90 Die Grünen eine dritte Kraft in den Kindertagesstätten eingerichtet. Was aber auch noch grundsätzlich angesprochen werden muss, ist einfach die Entlohnung der Fachkräfte. Ich bin selber eine Fachkraft, ich habe selber in dem Bereich gearbeitet. Da wird geschafft wie ein Brunnenputzer. Meistens ist es auch so, dass die privatisiert sind, die Einrichtungen, auch hier vor Ort, dass private Träger zum größten Teil sind, dass dann auch meistens nach einem Gewinnleistungssystem ausgebildet wird und auch eigentlich die Arbeit vollzogen wird und eigentlich die Arbeit an dem Kind, die wichtig und wertvoll ist, weil sie ja die Zukunft für unsere Gesellschaft auch sind, so ein Stück weit verloren geht, weil sie halt einfach an Gewinne orientiert ist. Und das darf nicht sein. Das ist ja in der Pflege genau dasselbe Problem.
Aber ist es wohl doch so? Es ist ja wohl doch so, dass die Eltern derzeit noch fürs Kindergartenjahr zumindest im ersten und zweiten bezahlen müssen. Und das wäre, so habe ich Ihr Programm zumindest verstanden, ein Ziel, dass das in Zukunft nicht mehr so sein soll.
Ja, weil diese Belastung ist immens groß. Wir wissen, dass in den Ballungsräumen die Mieten steigen, dass im Prinzip die Gehälter einfach gar nicht mehr ausreichen, um diese ganzen Kosten abzudecken. Und es ist absolut wichtig, dass Lehrmittelfreiheit existiert, dass die Kindergartenplätze frei sind, weil das sind Grundwerte und für die müssen wir uns einsetzen. Und das ist wichtig und das darf nicht daran scheitern, dass Kinder nicht in den Kindergarten gehen, weil die Eltern das Geld nicht haben. Also da passiert ja ganz viel an Frühförderung, auch in den Kinderkrippen und Kindergärten. Und deswegen muss das kostenfrei sein. Das versteht sich von selbst, finde ich.
Eine Frage zur noch als abschließendes Erfolgsmodell. Die Grünen schreiben sich auf die Erfolgsfahne, dass sie die Studiengebühren mit abgeschafft haben in Niedersachsen als eine Entlastung für die Studierenden oder für deren Eltern. Ist es wirklich sozial, wenn der Maurermeister das Medizinstudium seines Chefs bezahlen muss? Oder des Sohnes seines Chefs?
Also, wie gesagt, ich kann nur mich wiederholen. Ich finde es wichtig, dass Ausbildung kostenfrei sein muss. Ich erlebe immer wieder Abbrüche, weil Kinder oder Jugendliche oder auch Studierende mit ihren Eltern im Clinch liegen um BAföG und Unterstützung. Das geht nicht. Das kann nicht sein, dass da abgebrochen wird. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn das da kollidiert und wir keine Fachkräfte mehr haben, ja, weil Studiengänge abgebrochen wird. Und es darf einfach nicht sein. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir die Bildung kostenfrei haben und dafür setze ich mich ein, ganz klar.
Schönen Dank. Herr Morisse, ich komme zu Ihnen auf die andere Seite. Wir hätten es gern von links, von rechts, egal. Wir gehen mal hier durch. Ich habe im AfD-Wahlprogramm gelesen, dass Sie die Bildung, das Bildungssystem verändern wollen. Und zwar mache ich mal ein Zitat. Weltfremde Blütenträume selbsternannter gesellschaftlicher Eliten zu erproben. Das sei nicht Aufgabe mehr der Bildung. Und da müsste was abgeschafft werden, nämlich die Utopie von einer individuellen Förderung eines jeden Schülers. Die individuelle Förderung eines jeden Schülers abschaffen, ist das eine Forderung der AfD? Oder wie stellt sich die AfD ein gerechtes Bildungssystem vor?
Also ich bin ja selber auch betroffen. Ich habe zwei schulpflichtige Kinder und ich gehe mal zurück auf dieses Thema Schulbildung. Jetzt sehe ich hier die Grünen, SPD, CDU schieben sich natürlich gegenseitig die Schuld für dieses desaströse Zustand in unseren Schulen zu. Ich kann nur sagen, dass dieses Kernthema Schulpolitik, das schaffen wir nur, indem wir das ganz neu aufbauen, ein neues System. Also wir brauchen definitiv mein Sohn, der war zwei, drei Tage zu Hause, also keine Schulausfälle gehabt, sondern die Lehrer ging zum Lehrgang oder Sonstiges. Also das finde ich auch nicht in Ordnung, dass die Lehrer während der Schulzeit ihre Lehrgänge besuchen oder wie ich musste meine Meisterschule auch nach Feierabend besuchen oder am Wochenende besuchen. Das können die Lehrer auch so machen. Das ist aber nur der einzige Punkt, wo ich den Finger in der Wunde lege. Wir brauchen natürlich für dieses Schulsystem mehr Lehrer, ganz klar, mindestens 1500 neue Stellen. Und wir müssen die Lehrer mit dieser Inklusionsgeschichte entlasten. Das heißt, wir müssen zusätzlich noch Erzieher und pädagogisches Personal einstellen, damit die Lehrer in dieser Hinsicht entlastet werden. Das ist das Problem und das ist das Kernpunkt.
Ein ganz wichtiger Stichpunkt, wie gesagt haben, was wir auch noch nicht hatten, dieses Schlagwort in der Runde, Inklusion, auch ein wesentliches Thema ja in dieser Runde. Sie sagen Rückabwicklung der Inklusion. Wird das den Kindern mit Behinderungen oder benachteiligten Kindern gerecht?
Nein, natürlich soll man, also jeder soll natürlich versuchen, um die Regelschule zu gehen, ganz klar. Aber ich finde, solche Entscheidungen muss man nicht den Eltern überlassen, weil die Eltern wollen immer das Beste fürs Kind, ganz klar, ich auch. Wenn ich die Chance hätte, würde ich es auch machen. Aber ich war letztens in der Fkron in der Schule und habe das da gesehen, so ein schwerst behindertes Kind, was da auch betreut wurde. In meiner Hinsicht muss man diese Entscheidung einer fachlichen Institution in Form des Gesundheitsamtes und eine Expertise, die das mit den Eltern bespricht, geht das nicht. Also auf Hauruck heraus, die Schule mit sowas zu belasten, das muss einen Ausgleich finden. Also wir müssen... Ja, Sie müssen mich ausreden lassen. Danke. Also man muss schon also ein gesundes Mittelmaß finden, dass man das auch kann. Man muss die Lehrer entlasten, da muss ein fachliches Personal mit rein, Pädagogen und die Schule muss dementsprechend ausgerichtet sein. Also ich habe im Grunde genommen nichts dagegen. Es muss nur funktionieren und durch fachliche Kompetenz abgesegnet sein.
Schönen Dank. Herr Stries-Grubert, die Freien Wähler setzen sich vor allen Dingen für ein Thema ein, was ich auch bei keinen anderen gefunden habe, deshalb möchte ich Sie da gerne drauf ansprechen, Abschaffung des Föderalismus oder des Wildwuchs des Föderalismus im Bildungswesen. Vielleicht mögen Sie das mal ausführen, warum das aus Ihrer Sicht so wichtig ist.
Richtig, wir wollen bundesweit einheitliche Bildungsstandards, weil das Abitur Nordrhein-Westfalen muss in Bayern die gleiche Wertigkeit haben wie im Bundesland, das ist das Erste. Wir wollen die Aufhebung des Kooperationsverbotes, das ist auf den Weg gebracht, das funktioniert mittlerweile. Wir wollen Bildung von
der... Was ist Kooperationsverbot, mögen Sie das mal ausführen?
Dass der Bund sich in die Landesangelegenheit schulisch einmischt, das ist ja mittlerweile auf den Weg gebracht, ist aufgehoben worden. Wir wollen weiterhin kostenlose Bildung von der Kita bis zum ersten Studienabschluss. Wer A sagt, muss auch B sagen, die kostenlose Beförderung von Schülern, Erhalt der Vielfalt der Schulform, aber auch Beibehalt der Förderschulen, bis Inklusion funktioniert.
Schönen Dank. Wir wechseln die Fronten und gehen fort zu Herrn Wilms. In Ihrem Programm habe ich gefunden, Herrn Wilms, ein wesentlicher Punkt sei, die Fachkräfte und die pädagogischen Mitarbeiter an den Schulen zu entlasten. Wovon entlasten?
Ja, erstmal muss man feststellen, dass jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich erkannt wird, dass dementsprechende Mängel vorhanden sind. Ich glaube das nicht. Die Demografie hat vorgearbeitet, wenn sie auch manchmal falsch vorgearbeitet haben. Und plötzlich stellen wir fest, wir müssen vieles ändern. Bestimmte Schrauben sind gestellt worden. Das ist richtig im Schulischen, im Verlässlichen, im Kindergarten. Das ist alles richtig. Aber man hätte auch Geld in die Hand nehmen müssen und dementsprechend bei dem Fachpersonal, also den Erziehern, den Pädagogen dementsprechend auch Regeln stellen können, dass diese Fachkräfte A vorhanden sind und auch dementsprechend gut bezahlt sind. Wir wissen ja, dass die Lehrer, wenn sie hier in Ausbildung den Teil durchlaufen haben, gut nach Nordrhein-Westfalen gehen, in ein anderes Bundesland, weil dort besser bezahlt wird. Das haben wir auf dem ganzen Markt. Auch die Erzieher werden unterschiedlich bezahlt, je nachdem nach Alter, in welcher Einrichtung, städtlich, Land, Kommune, ist egal. Es gibt hier keine einheitlichen Richtlinien und jeder versucht sich dementsprechend dann mit Schwarzen Peter in einem Spiel dann zuzuwenden. Die Verlässlichkeit muss da sein. Ich schließe mich an. Es muss für jedes Kind möglich sein, vom ersten Tag im Kindergarten oder in der Krabbelgruppe bis zum Ende des Schulabschlusses, des Berufsabschlusses, des Studiums. Alles muss dort bis dahin frei sein. Das ist eine Ausbildungsstruktur, die muss in unserem System vorhanden sein, weil wir auf diesem das Gesellschaftliche aufbauen.
Schönen Dank. Herr Ressel, Sie haben schon ein Stichwort eben gesagt, Schulchaos, mögen Sie das nochmal kurz ausführen aus Ihrer Sicht? Und ein zweites Stichwort, das Sie auch schon genannt haben als wichtig, Entbürokratisierung, vielleicht mögen Sie das gleich mit einbinden.
Ja, sehr gerne. Schulchaos, also Thema Inklusion wurde ja auch schon angesprochen. Das Thema wird einfach aktuell von Rot-Grün übers Knie gebrochen. Es wird nicht mit den Betroffenen gesprochen. Das Abschaffen von Förderschulen ist der völlig falsche Weg. Man muss ganz klar mit den Betroffenen sprechen. Die wollen unter anderem teilweise gar nicht in normale Schulen. Die wollen sogar in Förderschulen zum Teil bleiben. Und wenn, muss da auch wirklich ganz klar mit den Betroffenen verhandelt werden, gesprochen werden, was wird benötigt, wie geht man das Ganze an. Noch nie war der Beruf eines Lehrers so unattraktiv, wie er heute ist. Früher war es so, dass die Kinder von Lehrern das Gleiche nachgemacht haben, also auch in den Beruf eines Lehrers reingegangen sind. Das ist zurzeit nicht mehr. Deswegen müssen wir halt ganz klar das Ganze reorganisieren, zu Förderschulen zurück und auch eine individuelle Gestaltung mit dem Abitur, ob man es nach 13 oder nach 12 Jahren hinbekommt. Das muss eine Wahlfreiheit bleiben. Dafür sollten wir uns einsetzen. Und Entbürokratisierung trifft ja im Grunde auf alle Themen zu. Gerade die Wirtschaft wird massiv gehemmt dadurch, dass Förderanträge teilweise unheimlich lange dauern, bis sie genehmigt werden. Und das kann einfach so nicht weitergehen. Da müssen wir das Ganze entbürokratisieren, dass Förderanträge entsprechend schneller durchlaufen und dass auch die Wirtschaft, dass da teilweise Berichte für Sachen erfasst werden müssen, die einfach unnachvollziehbar sind. Und hier muss ganz klar, das fordert ja auch die IHK, nachgebessert werden. Überflüssige Bürokratie muss da abgeschafft werden. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz stark für einsetzen. Und das ist ja auch eine Forderung der Wirtschaft.
Schönen Dank, Herr Ressel. Wir kommen zu Frau Sanchez-Mengele von der Partei. Schulausfall kann ja auch ganz schön sein für die Kinder. Zumindest habe ich so empfunden, in der Schulzeit ist schon ein bisschen her, wird heute nicht anders sein. Haben wir da ein ganz großes Problem mit der Versorgung oder rutscht es auch ohne hundertprozentige Lehrerversorgung so hin?
Naja, Schillen mag ja natürlich jeder Schüler gerne und das Lieblingsfach von allen Schülern ist bestimmt immer noch die Pause. Aber generell bin ich ja auch betroffen. Ich bin selber Mama, auch von zwei schulpflichtigen Kindern und bin manchmal auch überrascht, wenn die Kinder früher nach Hause kommen. Ja, das Problem ist ja, dass auch die besten Pläne jetzt nicht sofort Abhilfe schaffen. Wir haben jetzt nicht sofort neue Lehrer, wenn wir es beschließen. Deswegen sind wir von der Partei, die Partei, recht innovativ und haben einen wunderbaren Vorschlag, was die Interimslösung angeht. Das Zielpublikum, also die Schüler, haben eine ganz klare Freizeitorientierung Richtung YouTube. Also haben wir ja die YouTube-Stars, so wie etwas wie Bibis Beauty Palace, die ja schon Tutorials anbieten. Die könnte man doch einfach nutzen und solche Dinge etablieren wie Bibis Bildungspalace. Die Schüler sind sicherlich dann etwas begeisterter beim Unterricht. Also ich denke, da hätten wir auf jeden Fall erstmal ein wenig Spaß für die Schüler. Zeit zur Renovierung der Schulen vor allen Dingen. Ich meine, die Gebäude sehen ja auch nicht ganz so toll aus. Ich meine, wir in Wilhelmshaven haben es jetzt sogar noch komfortabel, aber wenn ich dann mal so nach Berlin sehe und da so manche Schulen sehe, das möchte man den Schülern doch auch manchmal ganz gerne ersparen. Und dann sind sie doch lieber zu Hause, gucken ihre Videos und lernen nebenbei was dabei.
Okay, innovativer Ansatz, Probleme zu lösen. Wir haben vorhin gehört, 300 zusätzliche Lehrer per anno, 250 ist glaube ich der Schnitt der letzten Jahre der jetzigen Landesregierung, die CDU fordert 1000, die Zahl wollte ich gerne nochmal benannt haben, ist das richtig und wie kriegt man das finanziert? Wäre nochmal eine Abschlussfrage an Sie, Herr Helwig.
Es ist nicht die Frage wie, sondern wir müssen es finanzieren. So, denn Bildung ist eine ganz zentrale Geschichte, was unsere Zukunft anbetrifft. Unsere Kinder sind unsere Zukunft, unsere Kinder müssen vernünftig ausgebildet werden. Es ist ja nicht nur so, dass wir einen Haufen Lehrer mehr brauchen, sondern wir brauchen auch eine vernünftige und verbesserte Unterrichtsqualität.
Sehr schön, schönen Dank. Es muss also finanziert werden, wie auch immer. Dafür ist die Wirtschaft entscheidend.
Wir sind aber noch nicht ganz durch, weil ich habe gesehen, hier gab es ein bisschen Fragen. Ja, und Fragen? Die sollten wir auch nicht unterdrücken.
Nein, auf keinen Fall.
Die ist so richtig unruhig geworden.
Also ich ärgere mich über die Aussage von dem Herrn Morisse bezüglich Inklusion. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft und weil wir eine vielfältige Gesellschaft sind, sind die Aufgaben auch vielfältig. Das heißt, wir müssen differenziert hingucken, wir müssen schauen, dass wir die Vielfältigkeit wirklich in den Griff bekommen, indem wir kreativ sind und nicht destruktiv und sagen, die Menschen mit einem Behinderungsgrad oder so sollen wieder dahin zurück, nämlich in die Ghettoisierung, wo sie hingehören. Das geht nicht und das ist ein Menschenrecht. Die Menschen haben ein Recht zu partizipieren und teilzuhaben, auch behinderte Menschen. Und das kann man nicht machen, indem man sagt, zurück in die Förderschulen. Das geht so nicht. Ja, da sind wir gefordert, alle Parteien sind gefordert, weil das Bildung ist ein gesellschaftliches Problem und eine gesellschaftliche Thematik und deswegen sind wir alle gefordert. Ja?
Herr Striesgruber.
Ja, ich habe eine Anmerkung zum Lehrerberuf, weil ich habe auf der einen Seite gesagt, was wir uns für die Schulen wünschen. Ich würde aber gerne sagen, was wir für die Lehrer brauchen. Die werden so Begrifflichkeiten wie Quereinsteiger in den Raum geworfen. Wer sich mit dem Quereinstieg von Lehrkräften befasst, der wird feststellen, dass das ohne universitären Abschluss gar nicht möglich ist. Und hier muss man Möglichkeiten schaffen, Quereinsteigern tatsächlich eine Chance zu geben, über andere Anerkennungsverfahren, wenn sie den Bachelor auf Lehramt zum Beispiel haben, in den Schuldienst einzusteigen. Und was wir auch machen müssen, ist, wenn wir Vertretungslehrkräfte beschäftigen, sie auch über die Ferien hinaus zu beschäftigen. Vor den Sommerferien solche Menschen zu entlassen und sie die Arbeitslosigkeit zu schicken, ist unschön. Und insofern scheitert das vielfach auch schon daran, dass man diesen Beruf unattraktiv gemacht hat. Und was auch ganz dringend geschehen muss, wir müssen das Studium der Lehrkräfte entrümpeln und modernisieren. Es muss insgesamt wieder attraktiver werden, dann schaffen wir es auch.
Danke. Dazu auch Herr Wilms von der Linken nochmal.
Ja, ist schon angeklungen. Es scheint einmal um das Thema und den Kreis des Geldes zu gehen. Nein, Geld ist schon vorhanden, es muss bloß umverteilt werden. Ich bin ja dafür, die Landesregierung trennt sich von ihren 20% von VW, die bringen sowieso nur Autos. Wenn wir die Grünen jetzt im Landtag sehen, sie wollen eine saubere Luft, aber sie beteiligen sich im Aufsichtsrat an diesem, damit wir auch dann dementsprechend die Stickoxide etc. dabei haben. Sie kümmern sich auch gut darum, dass dann die Gülle ins Grundwasser fließt. Als Agrarminister haben Sie
Bildung.
Sie können. Gut, ja, das gehört zur Bildung. Ich meine, wenn ich dementsprechend das sage, es ist alles da, wir müssen es bloß tun.
Ja, zurück zur Bildung. Holger Anzmann hat sich noch in die Diskussion eingeschaltet.
Ja, ich möchte nochmal betonen, dass wir keinen Stellenmangel haben, sondern wir haben einen Lehrermangel. Das heißt, die Frage, die Herausforderung ist, wie bekommen wir die Lehrer, die wir auf die vorhandenen Stellen dann auch setzen können. Und ich habe im Vorfeld auch der Veranstaltung mir nochmal angeschaut, wo die Unterrichtsversorgung am besten ist. Und die ist am besten, unter anderem gehört Aurich dazu, kann man sich die Frage stellen, warum Aurich? Weil da Standorte sind für Studienseminare. Und wir werden sicherlich nach der Landtagswahl darüber auch diskutieren, im Rahmen der notwendigen zusätzlichen Ausbildung von Lehrern, neue Studienseminare zu eröffnen. Und ich denke, da muss Wilhelmshaven dann auch rechtzeitig den Hut in den Ring werfen. Denn das ist ja dann wohl eindeutig. Es gibt ja keinen Standortvorteil von Aurich gegenüber Wilhelmshaven, sondern es gibt einen Klebeeffekt, wenn jemand irgendwo studiert.
Ja, der Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Stefan Hellwig von der CDU hat dazu auch noch einen Beitrag.
Ja, also wir hören ja nun, es gibt genug Stellen, aber nicht genug Lehrer. Das führt mich wieder zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Selbst wenn man vor 5 Jahren einen Lehrermangel bereits vorgefunden hat oder Anzeichen dafür gesehen hat, wäre es ja nun sinnig gewesen, diese Fehler denn in den letzten 5 Jahren mal zeitig anzugehen, und zwar zügig anzugehen, nicht auf den letzten Metern. Wir haben zwischendurch noch eine Verschärfung bekommen, das G8 wurde abgeschafft, G9. Wir haben also demnächst allein dadurch ganz erheblichen Lehrermangel, denn dieses eine Schuljahr muss ja irgendwie auch bewältigt werden. Wir haben das Problem, dass wir 2015 einen Haufen Schüler, mit denen wir nicht gerechnet haben, über die Flüchtlingswelle dazugekriegt haben. Auch da hätte man schon die Zeichen der Zeit erkennen müssen und Gegenmaßnahmen ergreifen müssen. Es ist zwar wunderbar, hier mit Zahlen rumzujonglieren, aber Fakt ist auf jeden Fall, sie sind nicht da. Und wir wussten auch vor 5 Jahren schon, dass der demografische Wandel auch die Lehrer schafft, nicht unberührt lassen würde. Also auch da hätte man bereits frühzeitig gegensteuern können. Das ist nicht passiert.
Ja, Lehramtsstudenten, glaube ich, gibt es reichlich, sage ich mal so aus eigener Erfahrung. Die müssen nur Jobs finden, glaube ich, dann haben wir die auch in Niedersachsen. Aber ich glaube, dann können wir dieses Thema so langsam beenden. Oder gibt es da noch irgendetwas, was den Kandidaten so richtig noch auf der Zunge brennt? Dann Frau Niari.
Ich würde da gerne auch nochmal drauf antworten. Also, unter der Regierung FDP und CDU wurde es versäumt, zeitig Weichen zu stellen bezüglich Ausbildung von Lehrern. Es wurden Stellen abgeschafft, es wurden Studienplätze erschwert, es kam die Studiengebühr hinzu. Das sind alles Faktoren, die erstmal die neue Regierung sondieren musste und gucken musste, was ist überhaupt jetzt der Ist-Stand. Das kommt auch noch hinzu. Und dann erst kann man auch nach dem Ist-Stand entscheiden, was ist jetzt wichtig und was hat Priorität. Und die Regierung hat da reagiert drauf, die Landesregierung. Und das möchte ich jetzt einfach hier nochmal betonen. Ja? So.
Herr Wilms, noch einmal ganz kurz dazu von der Linken.
Ja, also was ich daraus höre, die SPD mit der Grünen zusammen hätten das in dem letzten halben Jahr, was theoretisch noch zur Verfügung gestanden hätten, durchaus geschafft.
So, letzte Anmerkung noch von der FDP, Herr Ressel.
Ja, weil gerade bei mir ja zwei Fragen gestellt wurden, da will ich nochmal auf das Schulthema eingehen, wo wir uns ja ganz stark für einsetzen, ist eine Unterrichtsgarantie und auch diese Ideologie, dass man nur Gesamtschulen braucht, Nachmittagsunterricht, da müssen wir auch drüber nachdenken und zwar sofort, dass man halt wirklich den Kernunterricht im Vormittagsbereich sicherstellt und nicht das Ganze auf den ganzen Tag verteilt. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir auch mit angehen wollen, also nicht nur auf integrierte Gesamtschulen sich konzentrieren, sondern wirklich auch ganz stark den Vormittagsunterricht weiter ausbauen. Dankeschön.